Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von Top Agrar. Ich bin Katrin Hingst und ich treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. Heute spreche ich mit Almut Eilers. Sie beantwortet Fragen am Gartentelefon der Niedersächsischen Gartenakademie in Bad Zwischenahn. Was sie dort so gefragt wird und welche Tipps sie den Gartenbesitzern mitgeben kann, erzählt sie uns jetzt hier im Bäuerinnen-Podcast. Herzlich willkommen.
Frau Eilers, guten Tag. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Wie gewohnt starten wir mit einigen kurzen Fragen zum Start unseres Podcasts. Die erste Frage lautet, Nutz- oder Ziergarten?
Ziergarten. Ich mag auch den Nutzgarten, aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den zweien, ich liebe die Blumen, ich liebe die Sträucher, würde ich mich für Ziergarten entscheiden.
Okay. Und machen Sie lieber Gartenarbeit oder sitzen Sie lieber im Garten?
Ich sitze lieber im Garten. Also nein, ich mache auch gerne Gartenarbeit, aber wenn ich nach Hause komme, ist für mich der Garten doch ein Raum der Erholung. Und ich glaube, meine Familie würde mich auslachen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, im Garten sitzen. Nichtsdestotrotz arbeite ich natürlich auch ganz gerne drin. Oder arbeiten, ich beschäftige mich gern drin.
Mhm. Und was ist Ihre liebste Blume?
Das hängt wirklich von der Jahreszeit ab. Wenn ich jetzt gleich im Frühjahr denke ich, oh, Märzenbecher sind so schön. Und dann kommen die Akeleien und dann denke ich, oh, die Akeleien sind so schön. Jetzt gucke ich raus und denke, oh, diese knuffeligen, runden Helenium, die Sonnenbraut ist so schön. Oder Herbstanemonen sind so schön. Also ich glaube, ich kann mich nicht entscheiden, aber das sind schon so vier, wo ich sage, die sind ganz weit oben.
Okay. Frau Eilers, mit Ihren Kolleginnen zusammen beantworten Sie die Anrufe am Niedersächsischen Gartentelefon. Und Sie sind Mitarbeiterin der Landwirtschaftskammer, ne?
Ja.
Genau. Was ist eigentlich das Gartentelefon? Woraus ist es entstanden und seit wann gibt es das bereits?
Das Gartentelefon ist eine Service-Hotline im Prinzip, dass die Freizeitgärtner anrufen können, wenn sie irgendwelche Fragen rund um den Garten haben. Die Fragen sind ganz, ganz vielfältig, die Kunden stellen können. Und das gibt es schon seit 2004, haben wir diese Serviceleistung der Landwirtschaftskammer. Und die Leute können einfach mit den diversen Fragen kommen und wir geben Rat bei allen Gartenfragen, so heißt das dann auch.
Wer ruft bei Ihnen hauptsächlich an? Sie sagten gerade Freizeitgärtner, also gartenbegeisterte Hobbygärtner sind die Hauptzielgruppe, oder wie kann man,
ja? Ja, das ist auf jeden Fall die Hauptzielgruppe. Man kann da tatsächlich ganz schlecht unterscheiden zwischen Mann und Frau, jung und alt. Mhm. Sicher rufen viele an, die über 60 sind, die sich auch nochmal vergewissern wollen, ob irgendwas so richtig ist, wie sie es immer gemacht haben, oder wollen auch nochmal neue Input zu neuen verschiedenen Fragestellungen. Aber Männer und Frauen gleichermaßen und auch die Jugendlichen, die jetzt wieder Jugendliche, junge Erwachsene, die jetzt wieder anfangen, Jugendliche nicht. Das stimmt nicht. Jugendliche rufen ganz wenig an, aber so 30, 40-Jährige, die jetzt sagen, sie starten mit einem Garten und da tun sich ganz, ganz viele Fragen auf. Mhm. Auch eine große Zielgruppe.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Mich würde erstmal interessieren, was sind denn die großen Themen, die Sie am häufigsten am Telefon beantworten müssen? Also welche Fragen kommen häufig und ständig auf Sie zu?
Also häufig ist sind Fragen rund um Pflanzenschutz. Sicher sind Schneckenbefall und Zünsler einige der Hauptfragen. Aber auch, ja, meine Pflanze wächst nicht, woran liegt es? Und dann ist es an uns eigentlich zu sagen, liegt es jetzt tatsächlich am Boden oder ist es der Standort zu ergründen? Wo ist das Problem denn überhaupt? Weil die meisten Probleme, die die Leute haben, liegen eigentlich gar nicht unbedingt in der Pflanze selbst, in dem Pflanzenschutzproblem, sondern die Ursache liegt eigentlich woanders. Und das versuchen wir dann auch zu ergründen. Oder auch als dritte Sache, die häufig ist, wann setze ich um? Meine Pflanze ist zu groß geworden. Kann ich die noch umsetzen? Wann mache ich das am besten? Was muss ich dabei beachten?
Und haben Sie auf alle Fragen eine Antwort, Frau Eilers?
Natürlich habe ich nicht auf alle Fragen eine Antwort. Das Feld ist so riesig,
das glaube ich.
Wenn man an Gemüse und Obst und Pflanzenernährung und Pflanzenschutz denkt. Aber wir sind hier in der Kammer super vernetzt. Also einmal haben wir das Team der Gartenakademie, wo jeder von uns noch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Mein Schwerpunkt ist sicher bei Staude, Gehölze, Pflanzenernährung. Dann haben einige Kollegen ganz intensiv den Schwerpunkt Gemüse, wie die Kollegin vom Bäuerlichen Nutzgarten, die bei unserer Niedersächsischen Gartenakademie angegliedert ist. Die sind seit 20 Jahren im Nutzgarten aktiv mit Gemüse. Das ist ein Erfahrungsschatz, auf den wir zurückgreifen können. Aber dann auch im Haus. Also wenn wir dann Fragen zum Pflanzenschutzamt haben, fragen wir beim Pflanzenschutzamt nach. Wenn wir Fragen zur Düngung haben, können wir bei der LUFA nachfragen. Oder auch, wenn es um Grünspargel geht, dann können wir auch noch mal bei dem Berater, bei den Gemüseberatern der Landwirtschaftskammer anfragen. Oder hier auch im Haus die Lehr- und Versuchsanstalt. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir ja hier direkt am Standort auch die Lehr- und Versuchsanstalt haben. Das heißt, wenn da Versuche stattfinden zum Buchsbaumzünsler, kriegen wir direkt die Infos, was wirkt jetzt tatsächlich, was hat sich als gut erwiesen, als sinnvoll, was wird propagiert, aber bringt vielleicht eigentlich doch nicht so viel, wie er hofft. Oder was für Alternativen gibt es für den Buchsbaum, macht Ilex mehr Sinn oder ja, welche Ersatzpflanzen machen Sinn? Und dadurch, dass die Lehr- und Versuchsanstalt hier so dicht dabei ist, haben wir den direkten Draht, können fragen oder sehen es sogar direkt.
Das klingt jetzt so, als könnten Sie wirklich auf einen großen Erfahrungsschatz und viel Expertise zurückgreifen. Und das läuft dann auch so. Also Sie bekommen einen Anruf, Sie beantworten, Sie können die Frage nicht beantworten und dann gibt es Rückrufe oder eine Rückkopplung sozusagen. Also Sie bemühen sich dann aktiv darum, dass die Frage auch beantwortet wird. Denn gerade Pflanzenschutz, das habe ich jetzt gedacht, das ist ja wirklich ein weites Feld dann auch, ne?
Ja, das ist ein ganz weites Feld. Und wie gesagt, wir versuchen auch erstmal zu gucken, ist es denn wirklich, ist das Problem denn wirklich das Pflanzenschutzproblem oder liegt vielleicht auch die Ursache erstmal woanders begründet?
Könnten Sie uns so zwei, drei ganz typische Fragen, vielleicht auch die jetzt gerade zur Jahreszeit kommen? Also wir sind im Spätsommer, das Umsetzen und Schneiden steht noch nicht ganz ins Haus, aber es dauert nicht mehr ganz so lange. Also was sind denn so was sind typische Fragen, mit denen Sie zurzeit konfrontiert werden? Und vielleicht treibt das ja auch den einen oder anderen Hörer um. Können Sie da vielleicht gleich eine Antwort drauf geben?
Ja, aber gerade das Umpflanzen, da rufen die Leute dann schon an, auch jetzt, weil sie dann auch wissen wollen, wann kann ich es denn dann tatsächlich umpflanzen? Oder auch Schnitt kommt jetzt auch vor, aber auch diese Geschichten mit Umpflanzen kommt jetzt vor.
Und was raten Sie? Also wenn es konkret darum geht, Gehölze umzusetzen, umzupflanzen, wann sie zu schneiden? Ganz konkret, was sagen Sie?
Genau. Also wenn wir Gehölze umsetzen wollen, dann gucken wir auch erstmal, was es ist. Also bei Koniferen geht es nämlich schon im September los. Also Koniferen sind die Nadelgehölze, da macht es Sinn, sie als erstes sozusagen umzusetzen, weil die dann wirklich jetzt zum Herbst nochmal einwurzeln. Und dann hat man die ganze Herbst- und Wintersaison, in denen sie sich schon richtig setzen können, schon Wurzeln bilden können. Und dann legen die im Frühjahr ganz anders los, als wenn man die erst im Frühjahr umgesetzt hätte. Da hat man fast eine Saison sozusagen gespart. Und man hat viel, viel weniger Mühe mit Gießen und so weiter. Und dann kommen eigentlich auch die anderen Pflanzen, wo es wirklich sinnvoller ist zu sagen, im Herbst umpflanzen. weil sie sich einfach über den Winter setzen können und man das Problem mit dem Gießen nicht hat. Und wenn man sie dann umpflanzt, gerade bei älteren Gehölzen, ist es eben ganz wichtig zu sagen, man muss auch oben, also von der Baumkrone oder von dem Strauch, von den Ästen was wegnehmen. Denn wenn man von unten, von den Wurzeln was wegnimmt, muss man auch zwangsläufig aus dem oberen Bereich die Pflanze zurück oder aus den oberen Bereich zurückschneiden. Es geht nicht nur Wurzeln entfernen und oben alles weiter wachsen zu lassen, weil die Ernährungszone, die Wurzeln reduziert sind. Und dann muss ich auch oben die Krone oder das Buschwerk reduzieren.
Das
Das
ist
heißt,
total.
das machen wir am besten im Herbst. Wirklich nur so die ganz empfindlichen Sträucher, das sind Sachen, die wir dann im Frühjahr umsetzen.
Das
Auch
ist
eine
total
Kamelie,
interessant.
solche Sachen, wo man sagt, ja, die sind so ein bisschen, dann verliert man vielleicht die Blüte, aber das ist dann in dem Moment sekundär, sondern man will den Strauch erhalten. Und das sind Sträucher, die ich dann doch erst im Frühjahr umsetzen würde.
Das ist total interessant. Kann man denn wirklich jeden Strauch und jedes Gehölz umsetzen oder gibt es sowas wie eine Altersgrenze, wenn die eine bestimmte Altersgrenze oder Größe überschritten haben, dass sie dann sagen, so, nee, jetzt ist Schluss. Das würde ich jetzt nicht mehr machen.
Ja, dann kommt es immer darauf an, wie wichtig ist es einem, dass der Baum erhalten wird oder inwieweit muss er sowieso weg. Das muss man dann für sich ganz gut vorher abwägen, wenn man Gehölze, die länger als 5 Jahre an einem Ort standen, wenn man die noch umsetzen will, dann ja, muss man sich überlegen, ist einem die Pflanze so viel wert, dass man sagt, ah nee, wenn es heikel wird, dann setze ich sie nicht um oder sage ich, ich muss sie sowieso umsetzen, dann nehme ich das in Kauf. Das wird dann tatsächlich, muss man gegeneinander abwiegen. Man kann jetzt auch nicht pauschal sagen, nach 5 Jahren ist immer gut und dann nicht. Es hängt auch so ein bisschen von den anderen Faktoren ab, wie eng sitzt die Pflanze. Aber man kann auch noch Glück haben, dass man nach 15 Jahren die Pflanze umsetzen kann. Das Problem ist, wenn man sagt, naja, in der Baumschule ist es ja auch so, da werden ja auch 25 Jahre alte Bäume umgesetzt. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die werden alle 2, 3 Jahre, die älteren Gehölze dann alle 5 Jahre, umstochen, dass sie immer wieder feine Wurzeln bilden, sodass der Feinwurzelanteil ganz eng an der Pflanze ist. Deswegen ist das möglich. Aber das machen wir ja im Privatgarten nicht, sondern die sind gewachsen und die Feinwurzeln sind sonst wo, aber nicht direkt unter der Pflanze, die ich jetzt ausstechen möchte. Und das ist das Problem. Wir brauchen die Ernährungszone. Wir brauchen diese Feinwurzeln. Man kann das dann auch mal machen, dass man sagt, man umsticht die Pflanze erst schon mal. Dann kann die in dem nächsten Jahr schon mal Feinwurzeln auch in dem näheren Bereich bilden, den ich habe, und setze sie dann im nächsten Zug um und versetze sie dann tatsächlich erst das Jahr danach. Also man kann auch bei ganz edlen Gehölzen, die man auf keinen Fall verzichten möchte, die aber nun mal am falschen Platz plötzlich stehen, kann man auch solche Tricks anwenden.
Super interessant. Was ich mich noch gefragt habe, Frau Eilers, das Thema Rasen ist ja Rasenpflege, ist ja gerade bei Männern oft ein großes Thema. Bekommen Sie dazu auch viele Fragen oder ist das eher ein Randthema?
Ja, genau.
Ja?
Dieses Jahr waren ganz viele Rasenfragen, weil ganz viele einen gecheckten Rasen hatten,
Was heißt das?
wo tatsächlich einzelne Stellen braun geworden sind. Und das ist dann tatsächlich auch, wo wir ganz große Schwierigkeiten hatten, das tatsächlich zu beantworten, weil es ist nicht nachvollziehbar, dass es ein Ernährungsproblem ist. Auch wenn man dann durch Düngung häufig das Wachstum fördern kann vom Rasen und diese braunen Stellen überwachsen werden. Also das ist schon eine Empfehlung, die man dann trotzdem geben kann. Aber ursächlich war es das, meine ich nicht. Oder ob es tatsächlich so war, dass einige Rasen, Arten, so ein Rasen besteht ja immer aus verschiedenen Rasensamen, die schlechter mit der Trockenheit ausgekommen sind und die schon mal ausgefallen sind und es deswegen zu dieser mosaikartigen Checkung gekommen ist. Auch eine Möglichkeit. Pilz ist, haben wir nicht untersucht. Also es kann natürlich sein, dass man mal einen Pilz reinkriegt, aber wirkte in den meisten Fällen auch nicht danach. Und man kann auch manchmal Ameisen oder Läuse am Wurzelhals haben, die zum Absterben des Grasens führen. Aber auch das war nicht wirklich zu beobachten. Also manchmal ist es auch tatsächlich verrückt.
Also würden Sie schon sagen, dass da dann in dem Fall Trockenheitsschäden vielleicht ursächlich gewesen sind? Ja,
Genau.
interessant. Sie haben das gerade schon erwähnt, dass viele Leute Sie anrufen, die so 30, 40 sind und mit dem Garten starten, ob es jetzt ein Ziergarten oder ein Nutzgarten ist. Haben Sie das Gefühl, dass die Leute genug Wissen haben oder geht da was verloren? Ist da was verloren gegangen, vielleicht auch in den letzten Jahren, gerade beim Nutzgarten? Beschleicht uns in der Redaktion manchmal das Gefühl, dass das wirklich inzwischen ein ziemlich exklusives Wissen ist, was man nur noch von wenigen Stellen bekommen kann.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass es auch daher rührt, dass es nicht mehr so mehr Familien oder mehr Generationenhaushalte gibt, wo so Wissen ganz selbstverständlich weitergegeben wird, wo man das gar nicht groß thematisiert, sondern wo man einfach sieht, wie man Bohnen legt oder dass man Erbsen stäbt oder wie das auch diese Selbstverständlichkeit, würde ich sagen, in der gewisse Sachen, die man einfach auch vielleicht nur aus dem Augenwinkel von früher mitgenommen hat. Das glaube ich auch, dass diese unbewusste Weitergabe an Wissen einfach verloren gegangen ist. Und wenn es dann erstmal eine Generation sozusagen ausgelassen wurde, weil die es vielleicht auch nicht gemacht haben oder weil sie es auch gar nicht die Möglichkeiten hatten, irgendwas an Gemüse anzubauen, dann ist das schon ein riesiges Loch für die nächste Generation. Und sicher haben wir auch die Bestrebung oder hören wir von einigen, die sich sehr, sehr stark wieder reinknien und was machen, aber es ist schwer, sich solch ein Wissen anzulesen tatsächlich, weil das ist viel so intuitiv oder ja.
Ja, learning by doing vielleicht tatsächlich, ne? Oder
Ja,
das
genau, es ist Learning by
Wissen.
Doing, aber es ist auch ganz viel, glaube ich, dieses Abgucken und ich würde schon sagen, es ist schade, aber es geht schon Wissen, es ist schon Wissen verloren gegangen. Aber ich würde es nicht verloren geben, ich würde es auch nicht so pessimistisch sehen, weil wir haben auf der anderen Seite eben die Bestrebung einiger, sich wieder ganz, ganz intensiv damit zu beschäftigen. Und wenn man sich dann wieder damit beschäftigt und es gibt die Möglichkeiten, sich rundum zu informieren, bei uns, aber natürlich auch an anderen Stellen, dann muss das nicht so bleiben.
Welche Rolle spielt denn der Nutzgarten im Telefon? Kommen dazu viele Anrufe oder ist das schon so ein Gebiet eigentlich für die Fachfrauen und Fachmänner, die gar nicht mehr so viel Rat und Beistand
Oh doch,
brauchen?
doch, die rufen trotzdem an. Warum? Genau, die Gurken haben Mehltau, woran liegt es? Oder meine Gemüsepflanzen im Gewächshaus haben braune Blattränder, woran kann es liegen? Und das sind dann, können dann gewisse Weise vielleicht Salzschäden sein durch auch eine zu gute Betreuung der Gemüsepflanzen, dass sie einfach dann auch einen Salzschaden davon getragen haben, weil sie zu stark gedüngt wurden. Sowas gibt es dann auch.
Aber auch auf diese Fragen finden Sie meistens mit Hilfe der Damen vom bäuerlichen Nutzgarten eine Antwort dann. Also da können Sie dann auch weiterhelfen.
Genau. Entweder wir wissen es selber noch oder wir haken noch mal nach. Wenn die Sache schwer ist, manchmal geht ja auch in der Kommunikation was verloren oder man weiß es nicht ganz genau. Gestern Montag hatte ich einen Anruf, schwarzer Rand an Birnen, dann weiß man manchmal nicht genau, wie ist das wirklich stark abgegrenzt, wie sieht es tatsächlich aus und dann bitte ich doch darum, dass man ein Foto geschickt bekommt und dann kann man das doch nochmal ganz anders beurteilen.
Ja, spannend. Frau Eilers, reden wir doch mal über Sie. Wie sind Sie denn zum Gartentelefon gekommen eigentlich? Seit wann sind Sie dort und genau, was begeistert Sie daran?
Genau, ich bin beim Gartentelefon tatsächlich erst seit 2021, nämlich seitdem ich hier bei der Niedersächsischen Gartenakademie arbeite. Ich habe vorher für die Niedersächsische Gartenakademie schon im Gartentreff gearbeitet. Das ist die persönliche Beratung, die wir face-to-face im Park der Gärten anbieten. Und über diese Tätigkeit bin ich dann auch hier zur Gartenakademie gekommen. Und seit, ja, wie gesagt, seit einem Jahr, seit einem guten Jahr, etwas mehr seit einem Jahr, beantworte ich auch die Fragen am Gartentelefon.
Spannend. Welche Beziehung haben Sie selber zum Garten? Was hat Ihr Interesse, Ihre Begeisterung für den Garten geweckt und welche Ausbildung haben Sie?
Also ich denke, wie bei fast allen wird das Interesse in der Kindheit geweckt. Das heißt, wir selber oder wir selber, meine Eltern haben einen 2000 Quadratmeter großen Garten mit Teich und Nutzgarten und allem, in dem ich jetzt auch nicht vielleicht zu aktiv gearbeitet habe, aber was ich anfangs schon erwähnt werde, wo man das einfach so miterlebt hat und wo man auch den Gartenraum Garten, die als Wohlfühl, Rückzugsort, Erholungsort ganz, ganz positiv kennengelernt hat. Und
Und vielleicht auch gesehen hat, dass eben auch gearbeitet wurde im Garten oder ne, dass eben auch dass es Phasen gibt, in denen auch viel Gartenarbeit anfällt, so vielleicht.
genau, und das ist dann eben auch, das wird dann eben auch gemacht. So, das ist, steht auch gar nicht zur Frage oder dass es auch selbstverständlich ist, dass man, wenn man in den Garten geht, eine Rosenschere mitnimmt und man dann die Sachen auf dem Weg, allein auf dem Weg durch den Garten dann schon mal runterschneidet oder man nimmt einen kleinen Eimer mit und geht dann schon mal rum und zieht dann das eine oder andere Unkraut einfach, weil es einen auch stört beim Rumgehen. Und manchmal bleibt man dann hängen und ja, dann bleibt man halt auch 1 oder 2 Stunden im Garten hängen, wenn man die Zeit hat. Aber das ist dann häufig gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern es zieht einen dann einfach auch so dahin. Deswegen glaube ich auch nach wie vor, also durch die Kindheit, durch die Jugend muss auf jeden Fall irgendwie mal eine Affinität zur Natur oder Garten gelegt worden sein. Ich glaube, es ist schwierig, wenn man da gar keinen Zugang zu gekriegt hat. Vielleicht kriegt man es auch später dann, aber ich glaube, irgendwie einen Anfang muss man haben. Und ich denke, es ist leichter, wenn man den in der Kindheit hat. Deswegen ist auch so die, ist mir die Naturerziehung oder die Umwelterziehung auch ganz, ganz wichtig.
Sind Sie denn Gartenbauingenieurin oder was sind Sie von Beruf?
Genau, ich habe nach meinem Abitur habe ich eine Baumschullehre absolviert hier im Ammerland. Dafür bin ich ins Ammerland gekommen. Dann habe ich gesagt, okay, es ist schön zu sehen, wie die Pflanzen aufgezogen werden, aber ich möchte auch sehen, wie sie hinterher verkauft werden, aufbereitet werden, was auf der anderen Seite des LKWs stattfindet. Deswegen bin ich in die USA in den Verkauf gegangen. Habe dann in Weinstephan Gartenbau studiert, habe da dort parallel sehr viel im Staudensichtungsgarten gearbeitet, bin da eigentlich tatsächlich erst zur Staude gekommen oder habe die Liebe zur Staude entwickelt. Habe da parallel noch im Gartenlandschaftsbau gearbeitet, einfach auch um zu sehen, okay, man produziert sie, man verkauft sie und dann aber auch die Verwendung zu sehen. Das war ein ganz interessanter Aspekt für mich, auch um so für mich das Bild komplett zu machen.
Dann auch die Gestaltung für Sie immer interessant gewesen, Gartengestaltung, oder?
Genau, das ist für mich schon ein Thema, das ganz, ganz spannend ist, weil man eben durch die Gartengestaltung Räume schafft, in denen man sich wohlfühlt. Und das muss nicht groß sein oder es muss nicht besonders sein, sondern es gibt so verschiedene Tricks, wo man sagt, ja, okay, dann fühle ich mich jetzt hier wohl. Und das finde ich ganz spannend. Und ich finde natürlich auch die Beetgestaltung spannend, weil man so viel machen kann, wenn man Stauden richtig einsetzt, kann man so lange Freude an den Pflanzen haben. Und die dann hinterher ja auch wieder für sich zu Hause in der Floristik ist vielleicht zu hochgegriffen, aber einfach für sich selber Sträuße schneidet, kleine Gestecke macht und so dann auch die Freude auf dem Frühstückstisch noch hat.
Werden Sie dazu auch manchmal befragt am Telefon? Also, dass Fragen kommen, wie welche Stauden zusammenpassen, wie man den Garten schön gestaltet, oder ist das eher nicht so Ihr?
Doch, das kommt tatsächlich auch, entweder für Problemstandorte, dass man sagt, oh, was kann ich denn da machen? Aber auch, was ich habe jetzt ein Rosenbeet, was setze ich denn zu den Rosen dazu? Was passt denn da ganz gut? Oder ich habe eine Bodendeckerfläche zu bepflanzen, was kann ich da denn setzen? Doch, das sind Fragen, die häufiger kommen. Gesamte Gartenplanung sind zu umfangreich am Telefon. Das ist auch ein bisschen schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall diese Tipps auch, was ist jetzt zu beachten. Jetzt kommen auch häufiger tatsächlich die Fragen, ich habe einen Garten, die Sommer werden heißer, die werden trockener, ich muss meinen Garten an diese Bedingungen anpassen, was kann ich setzen, was macht Sinn, was funktioniert nicht mehr. Ich glaube, wir haben jetzt alle gesehen, dass wir die letzten zwei oder dieses Jahr und die Jahre davor, die Hortensien, die sonst noch so in der Sonne das gut geschafft haben, dass die einfach dieses Jahr komplett die Flügel angelegt haben und dass das eine Pflanzenverwendung ist, die nicht mehr funktioniert. Das kann man mit Gießen nicht wegmachen, weil die Pflanze gar nicht dagegen anverdunsten kann. Die schafft es gar nicht mehr, die verbrennt tatsächlich in der Sonne. Ja. Und davon abgesehen, dass man ja auch nicht unbedingt, wer weiß, wie viel gießen sollte, einfach aus Wasserspargründen. Und viele möchten auch einen pflegeleichten Garten. Und wenn man eine Hortensie dann in die Sonne setzt und man ständig jeden Tag zweimal gießen muss, hat das auch mit Pflegeleichtigkeit nichts mehr zu tun. Ja. Während eine Hortensie, wenn sie dann halbschattig steht, die pflegeleichteste Pflanze aller Zeiten ist. Also das meine ich auch nochmal, diese Standortansprüche sich angucken, tatsächlich, wie ist die Sonneneinstrahlung, wie ist der Boden und was ist da jetzt die geeignete Pflanze. Und jetzt, wie gesagt, auch mit dem im Hinblick darauf, wärmere Sommer, da funktioniert auch tatsächlich nicht mehr alles in schön.
Ganz spannend fand ich gerade noch den Aspekt, dass Sie gesagt haben, dass es ein paar gute Tricks gibt, um Räume zu schaffen im Garten, in denen sich die Menschen auch wohlfühlen. Ist es so kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen, dass Sie uns da einen Trick sagen könnten oder eine Herangehensweise, oder würde das den Rahmen jetzt sprengen?
Vielleicht so weit, dass man sagt, man muss sich eindeutig über die Funktionen klar sein, die man in dem Garten haben möchte und die dann tatsächlich auch eingrenzen. Mhm. Und wenn man jetzt eine Terrassensituation hat, dass man sich dann auch traut, die tatsächlich ein bisschen abzuschirmen von den anderen Bereichen und zu sagen, okay, das ist jetzt hier der Raum, der für sich funktioniert und da lasse ich jetzt nicht einen Weg mitten durch meinen Sitzplatz laufen.
Okay. Und zum Abschluss die Frage, Frau Eilers, wir kommen schon zum Ende. Welche Gärten gefallen Ihnen besonders gut und haben Sie zu Hause genug Zeit, das auch umzusetzen in Ihrem eigenen Garten? Oder haben Sie überhaupt einen Garten?
Ja, ich habe einen Garten. Mein Garten hat schöne Staudenbeete, aber ich muss sagen, der ist auch noch von Kindern sehr stark belegt. Das heißt, ich muss auch noch Platz für ein Fußballfeld haben und für ein Trampolin und was die Kinder sonst noch für Ansprüche an den Garten haben. Von daher bin ich am Verteidigen für meine Staudenrabatten oder verteidige ich meine Staudenrabatten. Ich mag Gärten, die nicht zu steril sind, die nicht zu aufgeräumt sind. Ich mag es, wenn sich im Frühjahr die Vergissmeinnicht aussamen können, wenn sich dann die Akeleien aussamen können, wenn sich vielleicht auch mal Gräser aussamen können oder und so die Pflanzen ihren eigenen Standort finden. Also diese Dynamik im Garten, und klar, da muss man eingreifen, damit man nicht alles dann davon voll hat, oder man möchte natürlich auch einige Pflanzen erhalten, wo man sagt, okay, so weit, aber jetzt müssen wir dich auch hier mal begrenzen. Aber im Prinzip, dass der Garten auch sich selbst entwickelt, das finde ich ganz, ganz spannend, und den Garten dann im Prinzip damit zu begleiten und zu sagen, okay, das darf jetzt hier wachsen und das wird jetzt vielleicht dann doch zu viel. Das nehmen wir dann hier raus, und dann hat man natürlich auch ein paar Sachen, die man gerne hat, die man ja, auf die man dann auch nicht verzichten möchte, die man dann eben auch gegen die anderen Sachen verteidigt.
Okay.
Aber ich mag es eher naturnaher und nicht zu aufgeräumt. Und nicht zu viel braune Flecken, sondern doch den Boden begrünt.
Und grün oder bunt? Also haben Sie, ja, wenn Sie
Also
sagen, Sie sind so
ich,
ein Staudenfreund, dann vermutlich bunt der Garten.
ich habe Sie jetzt nicht ganz so gut verstanden, aber ich denke, Sie haben mich gefragt, ob eher bunt oder einfarbig, oder?
Ja, genau.
Also ich finde diese Grün- und Grüngärten, wenn ich sie mir angucke, total irre und total schön. Ich selbst habe tatsächlich meine orange-rote Ecke und ich habe meine rosa-blau-weiß-Ecke. Das heißt, ich pflanze schon in oder versuche es hier auf jeden Fall durchzuhalten, in Farbgruppen zu setzen. Also unterscheide dann zwischen dem warmen und dem kalten Farbspektrum. Das ist manchmal nicht ganz einfach durchzuziehen, aber doch, diese Ordnung habe ich doch ganz gerne.
Spannend. Ich finde das ganz interessant. Ich glaube, dass vielleicht für den einen oder anderen Hörer auch interessante Informationen jetzt schon dabei waren. Falls das Hören konkrete Fragen nochmal hervorruft und man vielleicht denkt, dass man bei Ihnen anrufen könnte im Gartentelefon, dann würden wir die Kontaktadresse und die Telefonnummer nochmal nennen, nachher im Abspann, wenn das für Sie so in Ordnung ist. Und
Ja.
ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Eilers. Und genau, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Der Sommer neigt sich schon so ein bisschen Richtung Ende. Man merkt, dass die Tage wieder kürzer werden. Und ja, ich genau, wünsche Ihnen bis dahin aber noch viele schöne Tage im Garten mit mehr Sitzen als Arbeiten. Alles klar.
Oder beides.
Genau,
Dankeschön.
beides. Dankeschön.
Prima,
Okay.
danke. Tschüss.
Tschüss.
Das war unser Podcast mit Almut Eilers. Wer selbst eine Frage an die Experten vom Gartentelefon hat, kann sie unter dieser Nummer erreichen. 04403 983811. Das Telefon ist Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr besetzt. Im nächsten Podcast treffe ich Birgit Sparenberg. Ihr Steckenpferd ist die Beratung und Unterstützung von Menschen in Konfliktsituationen. Wir sprechen über die persönliche und betriebliche Weiterentwicklung und wie die Aufstellungsarbeit dabei helfen kann.